ARD.
Hinter uns steht ein Flugzeug, das wir auch aus einer anderen Folge dieses Podcasts schon sehr gut kennen. Die Lufthansa-Maschine Landshut. Wir erinnern uns nochmal, sie wird von palästinensischen Terroristen entführt und diese fordern etwas, das einige verwundert. Nicht nur Geld, sondern auch das Freilassen einiger deutscher Gefangene. Gefangene, die zur RAF gehören. Und um das alles zu verstehen, schauen wir sie uns heute einmal genauer an. Die Geschichte der Roten Armee-Fraktion. Freundinnen und Freunde des Wissens, endlich, werden einige von euch sagen, besprechen wir mal alles zur RAF. Wie sie nach dem Ende der Nazis entsteht, was ihre Motivationen sind, wer hinter den Namen Baader und Meinhof steckt, die man immer wieder hört, was sie mit der entführten Landshutmaschine zu tun haben und warum es dann irgendwann zum Ende der RAF kommt. Ihr merkt schon, inhaltlich wird das eine, sagen wir mal, bisschen toughere Folge, mal wieder. Daher sprechen wir auch hier wieder eine Content-Warnung aus. Also besonders, weil es um die Themen Entführungen, Attentate und Morde geht. Für alle, die neu hier im Podcast sind, immer wenn wir eine solche Content-Warnung aussprechen, dann sollten diejenigen unter euch, die unter 14 sind, zunächst mit ihren Eltern oder anderen Personen, denen sie vertrauen, sprechen und sie bitten, diese Folge einzuschätzen, also ob das Thema schon etwas für sie ist. Und mit diesem Hinweis tauchen wir jetzt direkt ein in die turbulente Geschichte der RAF. Ihr hört Wissen mit John. Kapitel 1. Der Nährboden. Deutschland. 50er Jahre. Der Zweite Weltkrieg ist zwar vorbei, aber seine Spuren sind überall sichtbar. Allein in Westdeutschland sind durch die Kriegshandlungen über 2 Millionen Wohnungen vollständig zerstört worden. Unzählige Menschen leben daher in provisorischen Unterkünften, in Kellern, in Sporthallen, in Krankenhäusern. Es muss also ein gewaltiger Wiederaufbau geschehen und der erste Schritt dafür ist der sogenannte Marshallplan. Das ist ein Hilfsprogramm der USA, das ab 1948 zahlreiche westeuropäische Länder dabei unterstützt, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Die USA stellen dafür mehrere Milliarden US-Dollar, dazu auch Waren und Kredite bereit. Das passiert aber alles nicht aus gutem amerikanischen Willen, sondern weil man durch starke demokratische Länder den Einfluss der Sowjetunion und anderen kommunistischen Parteien eindämmen möchte. Und es funktioniert. Deutschland erlebt in den 50er Jahren ein wahrhaftiges Wirtschaftswunder. Hunderte neue Fabriken entstehen, Straßen und Wohnblöcke werden gebaut. Die Gesellschaft sowie auch die Wirtschaft erleben nach den sehr harten Kriegsjahren einen extremen Boost. Vor allem von außen betrachtet wirkt das neue Westdeutschland, also das ist ja jetzt getrennt vom Osten, von der DDR, Westdeutschland wirkt extrem dynamisch und zukunftsorientiert, einfach fast schon modern. Doch im Inneren brodelt es noch gewaltig. Über 10 Jahre lang hat die NSDAP alles unterwandert. Wir erinnern uns an die Machtergreifung Hitlers und alles, was danach passiert. Und genau diesen Prozess, den merkt man noch an vielen Orten sehr. Trotz der Entnazifizierungsverfahren, also das ist eine von den Alliierten durchgeführte Maßnahme, um Deutschland nach 1945 von nationalsozialistischen Gedanken und Einflüssen zu befreien, bei denen auch dann ehemalige Mitglieder der NSDAP und andere belastete Personen erfasst und je nach Verantwortung in verschiedene Schuldstufen eingeteilt werden. So werden Millionen von Menschen überprüft und viele von ihnen auch bestraft, aber eben nicht alle. Sehr viele Verfahren müssen eingestellt werden, vor allem, weil sie eben zu viel Zeit- und Personaleinsatz erfordern. Daher kommen dann ziemlich viele ehemalige NSDAP-Mitglieder wieder frei und sie kehren dann in ihre Berufe zurück, auch in Ministerien, Behörden und der Justiz, teilweise auch in sehr hohen Positionen. Und das ist natürlich ein Problem, weil man möchte ja den Fortschritt forcieren. Jetzt sind aber einige immer noch glühende Anhänger von Hitler, natürlich nicht alle, aber eben einige, immer noch da und immer noch in wichtigen, entscheidenden beruflichen Positionen. Daher kommt es zwischen ihnen und den Gegnern nationalsozialistischer Gedanken, vor allem sehr vielen jungen Leuten, immer wieder zu sehr hitzigen Diskussionen, also wie und wohin das zukünftige Deutschland geleitet werden soll. Vor allem in vielen jungen Studierenden sorgen diese Uneinigkeiten für viel Unmut. Der Großteil will die Schrecken des Krieges einfach vergessen, sich neu, modern entwickeln. Und dieser Unmut über das bestehende System wird dann noch extrem verstärkt. Und zwar durch etwas, was woanders in der Welt passiert. Denn 1955 bricht erneut ein Krieg aus. Zwar nicht hier in Europa, sondern in Vietnam, also eigentlich relativ weit weg, aber durch die neuen TV-Bilder, über die wir ja schon in der Folge zum Vietnamkrieg gesprochen haben, fühlt es sich trotzdem so nah an, als wäre das alles vor der eigenen Haustür. Bilder von Bombardierungen und zerstörten Dörfern, von verletzten und getöteten Zivilisten flackern durch die deutschen Wohnzimmer. Und spätestens das ist dann der Punkt, wo es vielen jungen Menschen reicht. Sie haben genug von Leid, von Bomben, vom Tod. Und so kommt es zu großen, vor allem akademischen Bewegungen. In Städten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg oder München gehen Tausende und Abertausende auf die Straße. Sie demonstrieren gegen den Vietnamkrieg und gegen Personen in Machtpositionen in Deutschland, die eine NSDAP-Vergangenheit haben. Es ist eine extrem aufgeheizte Stimmung. Und dann geschieht mitten auf einer dieser Demonstrationen etwas, das für viele zum Kipppunkt wird. Kapitel 2. Ein Junitag. Um genau zu sein, ist es der 2. Juni 1967. Schon am Morgen ist die Stimmung in West-Berlin sehr angespannt. Das damalige iranische Staatsoberhaupt, der Schah Mohammad Reza Pahlavi, ist zu Gast in der Stadt. Ein Besuch, der vielen so gar nicht gefällt. Pahlavi gilt als autoritärer Herrscher des Irans, dem auch schwere Menschenrechtsverletzungen damals vorgeworfen werden. Viele junge Menschen wollen daher in Berlin ein Zeichen setzen. Sie wollen protestieren. Und unter ihnen ist ein junger Mann namens Benno Ohnesorg. Er ist damals 26 Jahre alt, studiert Germanistik an der FU, also der Freien Universität Berlin. Er ist verheiratet, seine Frau ist sogar schwanger. Er wird als eher ruhiger, politisch interessierter Student beschrieben. Das hier in Berlin ist seine erste Demonstration. Und zunächst verläuft sie friedlich, bis es vor der Deutschen Oper zu heftigen Auseinandersetzungen kommt. Fast aus dem Nichts entstehen chaotische Szenen. Anhänger des Schah, die Polizisten und Gegendemonstranten geraten aneinander. Es kommt zu körperlichen Auseinandersetzungen, es fliegen Flaschen, die Polizei greift teilweise ziemlich hart ein. Es ist mittlerweile Abend geworden, die Lage sehr unübersichtlich. Die Polizisten drängen Menschen in Seitenstraßen und Hinterhöfe. Sie haben die Kontrolle verloren und dann fällt ein Schuss. Ein Körper geht leblos zu Boden. Es ist Benno Ohnesorg. Von hinten erschossen. Der Schütze ist ein Polizist. Kriminalobermeister Karl-Heinz Kuras. Er behauptet später, es sei Notwehr gewesen, aber vieles deutet darauf hin, dass er ohne triftigen Grund geschossen hat. Dennoch wird er freigesprochen. Doch die Konsequenz dieses Schusses soll sich noch gewaltig entfalten. Es geht durch alle Medien. Ein Demonstrant, der unbewaffnet von einem Vertreter des Staates erschossen wird. Für viele Mitglieder der Studentenbewegung ist das der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Immer mehr von ihnen radikalisieren sich. Aus ihrer Kritik entwickelt sich Hass. Und in diesem Klima fordern einige Gewalt als notwendige Reaktion auf einen vermeintlich ebenso gewaltbereiten Staat. Anfang April 1968, also nicht mal ein Jahr nach den Geschehnissen in West-Berlin rund um Benno Ohnesorg, zünden Andreas Bader und Gudrun Enslin gemeinsam mit zwei weiteren Beteiligten Brandsätze in zwei Frankfurter Kaufhäusern. Menschen kommen nicht zu Schaden, das war auch nicht das Ziel, aber die Symbolik ist eindeutig. Man will zurückschlagen, sich nicht mehr alles gefallen lassen. Kurz darauf werden Bader, Enslin und ihre Komplizen tatsächlich direkt verhaftet. Ein Hinweis hat die Polizei zu ihnen geführt. Es kommt auch zum Prozess, an dessen Ende sie alle zu mehreren Jahren Haft verurteilt werden. Doch lange bleiben sie nicht im Gefängnis. Kapitel 3. Eine Szene wie aus einem Hollywood-Film. Die deutsche Justiz wird nun zwei Entscheidungen treffen, die am Ende dazu führen, dass die RAF entsteht. Aber wir fangen mal bei der ersten an. Nach der Verurteilung von Bader, Enslin und den zwei Komplizen kommt es erstmal dazu, dass deren Anwälte Revision einlegen. Also man geht quasi in Berufung. Man sagt, man möchte das Urteil nochmal neu überprüfen lassen. Dadurch, dass die vier nicht vorbestraft sind und bei den Anschlägen in den Kaufhäusern auch keine Person verletzt wurde, lassen die deutschen Justizbeamten die vier vorübergehend auf freiem Fuß. Also solange das Verfahren läuft, dürfen sie sich frei bewegen. Das führt dann aber dazu, dass sie untertauchen. Bader und Enslin verschwinden einfach, leben eine Zeit lang im Ausland. Als der deutsche Staat das mitbekommt, ist er natürlich nicht sonderlich happy. Sie intensivieren die Suchen nach ihnen und nur ein Jahr später, im Jahr 1970, kommt es dann erneut dazu, dass Andreas Bader in Deutschland festgenommen wird. Bei einer Routinekontrolle finden sie ihn und buchten ihn in Berlin ein. Er kommt in eine JVA und zwar in Moabit. Und das führt dann zu der zweiten Entscheidung der Justiz, die ich gerade angesprochen habe. Andreas Bader sitzt in seiner Zelle, wo er eigentlich auch noch ziemlich lange bleiben soll. Doch dann stellen er und sein Anwalt plötzlich einen Antrag. Im Gefängnis arbeitet Bader nämlich an einem Buch. Das hat die Justiz ihm aufgelegt. Es soll ein Resozialisierungsprojekt sein. Er soll herausfinden, warum besonders Jugendliche, die am Rand der Gesellschaft leben, häufig danach in organisierte Gruppen kommen. Also warum sie sich radikalisieren und mit der Polizei anlegen. Es soll ein Buch sein, das am Ende vielleicht sogar dem Staat hilft, diese zu verstehen, um dann halt eben die Kriminalität einzudämmen. Und um für dieses Buch recherchieren zu können, geben Bader und sein Anwalt an, dass er dafür mal in ein Institut muss. Also er muss sich mal einlesen, er muss Gespräche führen, unter anderem mit einer Journalistin, die auch Mitautorin des Buchs werden könnte. Ihr Name? Ulrike Meinhof. Für das Gefängnis ist das alles ziemlich heikel, einen Häftling so einfach rauszulassen aus der Zelle, vor allem auch noch einen Häftling, der ja schon mal abgehauen ist. Erst lehnt der Anstaltsleiter das Ganze auch ab, aber auf Druck von Baders Anwalt hin stimmen sie dann unter Auflagen doch zu. Und so geschieht Folgendes am 14. Mai 1970. Bader darf den Termin mit Ulrike Meinhof wahrnehmen. Er wird dazu von zwei Justizbeamten, die bewaffnet sind, sehr eng begleitet. Und zunächst verläuft auch alles unauffällig. Sie kommen am Institut an. Bader trifft Ulrike Meinhof, die auch wirklich Journalistin ist, also der ganze Plan, das alles ist schon sehr authentisch. Was aber keiner weiß, die beiden haben alles geplant. Über eine Stunde sitzen sie gemeinsam an einem Tisch, tauschen sich tatsächlich über das Buch und über Quellen aus. Doch dann geht plötzlich die Tür des Gebäudes auf. Ein vermummter Mann tritt ein und dann geht alles ganz schnell. Schüsse fallen, einer der Justizbeamten geht zu Boden, ein komplettes Chaos entsteht. Und als sich dann die Situation beruhigt, gestaltet sich ein krasses Bild. Der unbekannte Angreifer, zwei weitere unbekannte Unterstützerinnen, Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Sie sind alle geflohen. Alles, was bleibt, ist ein offenes Fenster. Und dieser Moment gilt als Geburtsstunde der RAF. Eine unter anderem von Ulrike Meinhof geplante Befreiung. Diese ist nämlich eigentlich gar keine gewöhnliche Journalistin. Sie ist wie Bader eine linksextreme Aktivistin, stark radikalisiert über die letzten Jahre. Und das ist dann ihr Beginn. Sie nennen sich die Rote Armee-Fraktion. Das ist, na klar, ein bewusst gewählter Name. Rot steht nicht nur für die Revolution, sondern auch für ihre Nähe zum Kommunismus und zum Sozialismus. Armee ist völlig klar, soll bedeuten, dass sie bereit sind, mit aller Gewalt zuzuschlagen. Gegen Systeme, die von Eliten geführt und genutzt werden. Sie sehen große Teile der Bundesrepublik Deutschland als Fortsetzung der Nazi-Strukturen. vor allem auch als Bündnispartner der USA im Vietnamkrieg. Und schon bald soll die RAF zeigen, wie tödlich ernst sie ihre Kritik meinen. Kapitel 4: Die Mai-Offensive. Nach der Befreiung verschwinden Baader und Meinhof erneut im Untergrund. Sie suchen gezielt nach Orten, an denen sie und andere Mitglieder der noch jungen RAF militärisch ausgebildet werden können. Sie wollen den Umgang mit der Waffe lernen oder wie man Sprengsätze baut. Das Training, das sie finden, läuft unter anderem in Jordanien ab. Doch dort machen sie sich nicht nur für potenzielle Angriffe bereit, sie schließen auch Allianzen mit anderen internationalen Terrorgruppen. Sie schwören sich gegenseitig zu unterstützen im Kampf gegen die großen Eliten, wie sie es nennen. Und unter anderem kommt so auch ein Bündnis zwischen der RAF und dem Schwarzen September zustande. Wir erinnern uns an unsere Folgen 58 und 60. Das ist die Terrororganisation, die sowohl die Olympischen Spiele in München überfällt, als auch, wie ganz am Anfang erwähnt, die Landshutmaschine entführt. 2 Jahre lang werden sie so von den Terroristen militärisch ausgebildet. Dann fühlt sich die RAF bereit für das, was wir heute die Mai-Offensive nennen. Am 11. Mai 1972 geht es los. Eine Bombe im Hauptquartier der US-Armee in Frankfurt geht hoch. Die Botschaft ist klar: Hört auf mit dem Vietnamkrieg. Ein US-Offizier stirbt. Viele weitere werden zum Teil schwer verletzt. Es folgen weitere Anschläge auf eine deutsche Polizeiwache in Augsburg, auf das Landeskriminalamt in München, auf das Axel-Springer-Gebäude in Hamburg, das ist ein großes Medienhaus, zu dem unter anderem die Bild-Zeitung gehört. Es folgen Autobomben, viele, viele weitere angedrohte Anschläge, Einschüchterungen, es gibt zahlreiche Todesopfer, Dutzende Verletzte und es entsteht genau das, was die RAF will. Angst, auf den der westdeutsche Staat dann mit extremer Härte reagiert. Es kommt zu groß angelegten Fahndungen, Straßensperren, Spezialeinheiten. Das Bundeskriminalamt wird gestärkt, Sonderkommissionen werden eingerichtet. Und nur einen Monat später, im Juni 1972, klicken dann erneut die Handschellen. Wieder ist es Andreas Baader, der verhaftet wird. Dazu weitere Komplizinnen und Komplizen. Fast der gesamte Führungskern der RAF kommt in Haft. Doch wer denkt, dass das jetzt das Ende sei, der liegt an der Stelle falsch, denn die RAF hat bis dahin für so viel Aufsehen gesorgt, dass sich eine zweite Generation an Unterstützern radikalisiert hat. Und diese setzen den Kampf gegen den Staat jahrelang fort. Erneut zahlreiche Anschläge, Attentate, Brandstiftungen. 1977 erreicht die Eskalation dann einen dramatischen Höhepunkt, den viele später als Deutschen Herbst bezeichnen. Immer häufiger kommt es zu Anschlägen, Entführungen und Erpressungen. Unter anderem kidnappt die RAF einen gewissen Hans-Martin Schleyer. Er gilt damals als einer der mächtigsten Repräsentanten der westdeutschen Wirtschaft. Dann wird, wie erwähnt, am 13. Oktober 1977 die Lufthansa-Maschine Landshut von der Terroristenorganisation Schwarzer September entführt. Sie fordern unter anderem die Freilassung von Andreas Baader, Ulrike Meinhof und zahlreicher anderer RAF-Mitglieder. Jetzt versteht man auch, wieso sie haben diese Allianz mit der RAF. Doch 5 Tage später wird die Lufthansa-Maschine durch die neu gegründete GSG-9-Einheit in der somalischen Hauptstadt Mogadischu befreit. Es ist ein gewaltiger Rückschlag für die RAF. Und nicht nur das, noch in derselben Nacht verlieren in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim Andreas Baader und Gudrun Enslin ihr Leben in ihren Zellen. Die offiziellen Ermittlungen sprechen von Selbstmord. Doch auch wenn es so klingt, das ist immer noch nicht das Ende der RAF. Kapitel 5. Aus Generation 2 wird 3. Mitte der 70er Jahre ist ein Großteil der RAF-Gründer entweder verhaftet oder tot. Doch der deutsche Staat muss sich weiter wappnen, denn mittlerweile ist nicht mehr nur noch Generation 2, sondern auch Generation 3 der linksextremen Gruppe bereit, den Kampf fortzuführen. Vor allem Morde und Entführungen werden zu einem Instrument für sie, mit dem sie die Freilassung inhaftierter RAF-Mitglieder fordern. Am 7.4.77 wird beispielsweise der Generalbundesanwalt Siegfried Buback in Karlsruhe erschossen. Wenige Monate später der Dresdner Bankvorstand Jürgen Pronto. So geschieht es immer wieder und immer kommen die Täter aus dem RAF-Umfeld. 1985 erwischt es den Großunternehmer Ernst Zimmermann. Es folgen Diplomate, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, andere hochrangige Mitglieder der Finanzwelt. Der Hass auf die Justiz und auf die finanzielle wirtschaftliche Elite ist noch viel größer geworden scheinbar als zu Beginn. Und es dauert bis tief in die 90er Jahre, bis der Staat die Kontrolle über die Situation zurückerlangt. Sie haben ja schon immer wieder die Gesetze zu Straf- und Verfahrensrechte verschärft. Doch all das hat die RAF in dem Sinne nicht eliminiert. Es kommt dann aber in den 90ern zu neuen Antiterrorgesetzen. Und in ihnen ändert sich dann der Straftatbestand enorm. Also vorher war es so, dass du nur dann angezeigt und verhaftet werden kannst, wenn du inmitten einer terroristischen Aktion erwischt wirst. Also wenn man jemandem nachweisen kann, dass er zum Beispiel eine Bombe gelegt hat. Jetzt mit dieser Änderung bedeutet es aber, dass man nicht nur daran teilgenommen haben muss. Es reicht, dass man in einer solchen Mitgliedschaft, also wie zum Beispiel in der RAF, tätig gewesen ist, wenn man sie nur unterstützt hat. Also man muss nicht diese Straftat begangen haben. Es reicht zum Beispiel, sie zu planen. Und an der Stelle passieren noch ein, zwei mehr Dinge. Und zwar fangen Ermittlungsbehörden an, viel, viel enger zusammenzuarbeiten, also unterschiedliche Einheiten. Dazu ist es auch eine Zeit, in der die computergestützte Arbeit immer größer wird. Also man kann große Datenmengen viel besser analysieren. Man kann Kennzeichen erkennen. Man kann erkennen, wer zahlt wo Miete. Wird die Miete bar bezahlt oder per Banküberweisung? Zu wem gehören die Konten? Also es ist sehr viel einfacher, ein Raster zu bilden, das dann wiederum auf die Suche nach den Terroristen geht. Außerdem werden auch in der RAF sogenannte V-Leute eingeschleust. Das sind Mitarbeitende des Verfassungsschutzes, die das Vertrauen der RAF-Mitglieder gewinnen sollen, um dann wiederum Informationen zu beschaffen, die dem Staat helfen, diese Akteure zu verhaften. So kommt es zu unzähligen Festnahmen in den 90er Jahren. Es werden Unterstützerkreise zerschlagen, Untergrundverstecke entdeckt. Es kommt zwar immer noch zu vereinzelten Anschlägen, wie zum Beispiel 1993 auf eine neu gebaute Justizvollzugsanstalt. Doch all das nimmt immer weiter ab. Viele auch der neuen führenden Mitglieder der RAF sitzen im Gefängnis. Andere sind enttarnt oder untergetaucht. Viele auch tot. Und so geschieht es am 20. April 1998. Nach fast 30 Jahren aktiver RAF geht bei einer Nachrichtenagentur ein Schreiben ein. Es ist ein Schreiben, das das mittlerweile wiedervereinigte Deutschland stark verändert. Es kommt von der RAF selbst und in ihm erklärt die Terrororganisation, dass sie sich selbst aufgelöst hat und dass das alles offiziell beendet ist. Damit geht der bewaffnete Kampf zwischen der RAF und dem politischen System der Bundesrepublik zu Ende. Zusammenfassung. Westdeutschland ist nach Ende des Zweiten Weltkriegs in den 1950er Jahren mit dem großen Wiederaufbau beschäftigt. Nicht nur die zerstörten Städte, sondern auch die Wirtschaft erfordert einen Neuanfang. Doch während nach außen das alles sehr progressiv wirkt, zeigt sich im Inneren, wie tief der Nationalsozialismus doch teilweise in Strukturen und vielen Bürgern immer noch verankert ist. Zahlreiche ehemalige NSDAP-Mitglieder arbeiten erneut in Behörden, Ministerien und Gerichten. Etwas, das vor allem der jungen Generation so gar nicht gefällt. In den 1960er Jahren kommt es so zu zahlreichen Protesten. Und als dann bei einem dieser der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wird, kippt die Lage endgültig. Das Denken vieler Menschen radikalisiert sich in dieser Zeit. Unter anderem auch von Andreas Bader, Gudrun Enslin und der Journalistin Ulrike Meinhof. Sie beginnen gewaltsam gegen das deutsche politische System vorzugehen. Und das bleibt nicht unbestraft. Unter anderem Bader wird zweimal verhaftet. 1970 wird er dann aber gewaltsam von Meinhof und einer weiteren Komplizin befreit. Sie verschwinden in den Untergrund, auch ins Ausland und nennen sich ab sofort die Rote Armee-Fraktion. Nach 2 Jahren der militärischen Ausbildung begehen sie zahlreiche Banküberfälle, Bombenanschläge, Entführungen und gezielte Attentate. 1977 erreicht diese Gewalt dann im sogenannten Deutschen Herbst ihren Höhepunkt. Unter anderem mit der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer. Dazu kapert der Schwarze September, eine palästinensische Terrororganisation, die eng mit der RAF zusammenarbeitet, die Lufthansa-Maschine Landshut. Doch die Geiselnahme wird von der GSG 9 zerschlagen. So wie große Teile der RAF. Doch auch das ist damals noch nicht ihr Ende. Auch spätere Generationen verüben in ihrem Namen weitere Anschläge. Insgesamt sterben 34 Menschen. Der Staat beginnt in den Jahren darauf, neue Antiterrorgesetze zu erlassen. Es kommt zu massiven Fahndungsmaßnahmen, am Ende dann auch mit Erfolg. Im Jahr 1998 erklärt die RAF ihre Selbstauflösung. Freundinnen und Freunde des Wissens, eine taffe Folge, aber auch extrem wichtig, oder? Weil es fühlt sich irgendwie für mich so ein bisschen so an, als würden wir die Geschichte der Menschheit mit jeder Episode, die wir hier gemeinsam rausbringen und besprechen, so ein bisschen weiter zusammenpuzzeln. Also so, dass man Zusammenhänge versteht, die einfach dann mehr Sinn ergeben. Die Vergangenheit ist ja auch extrem wichtig, haben wir schon mal drüber geredet, um die Entwicklung unserer Zukunft besser gestalten zu können. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir ja immer weiter hier so gemeinsam ein bisschen puzzeln. Wenn ihr Fragen zur RAF habt, dann haut sie sehr gerne raus. Ich bin sehr, sehr gespannt und an der Stelle muss ich euch auch mal ein riesiges Lob aussprechen, denn das, was ihr so fragt, das ist unter jeder Folge, ich sag's ja immer wieder, wir lesen ja wirklich jeden einzelnen Kommentar, auch wenn es echt viele sind, aber wir machen das extrem gerne. Und das ist so stark, was ihr da schreibt. Das sind so viele durchdachte, spannende Fragen. Wir haben fast immer Probleme, uns auf 3 davon zu reduzieren, wie ihr häufiger merkt. Also wir machen ja ganz oft 4, 5. Also wirklich ein Riesenlob an euch. Vielen, vielen Dank dafür. Unglaublich stark. Und eure Namen, Alter, teilweise sind die so funny. Zum Beispiel jetzt hier bei Frage 1 zur letzten Folge, als es um das Bernsteinzimmer ging. Die kommt nämlich vom Affenkalle. Okay, also Affenkalle möchte wissen, warum Bernstein heute eigentlich nicht mehr so teuer ist wie damals. Und die Antwort ist relativ simpel: Verfügbarkeit. Ist ja bei fast allen Dingen so. Wenn man irgendwann eine Methode findet, wie man schnell an irgendwas kommt, dann hat es nicht mehr so einen großen Wert. Also in der Zeit von Wilhelm und Co. ist natürlich Bernstein sehr schwer abzubauen. Man muss teilweise unter Wasser, man hat keine großen Baumaschinen, Bagger und Co. Das heißt, um an eine Menge von Bernstein zu kommen, muss man einen enormen Aufwand betreiben. Das ist heute natürlich komplett anders. Man kann mit spezialisierten Maschinen ziemlich schnell ziemlich viel Bernstein abbauen. Dazu hat man mittlerweile auch gigantische Vorkommen in der Ostseeregion gefunden. Außerdem gibt es auch riesige Vorräte, zum Beispiel in Königsberg, wo einfach extrem viel Bernstein liegt, viel, viel mehr, als man eigentlich verkaufen könnte. Und dazu auch ein wichtiger Hinweis: Königsberg, da habe ich ja gesagt letzte Woche, dass das im heutigen Polen liegt, aber das ist falsch, da habe ich einfach falsch gesagt. Das liegt im heutigen Russland. Passiert uns auch manchmal so ein kleiner Mini-Fehler. Danke aber für die vielen, vielen sehr aufmerksamen Zuhörenden unter euch, die uns da per Kommentar Bescheid gesagt haben. Danke. Bernstein kann übrigens aber auch richtig teuer sein, immer noch. Zum Beispiel, wenn es sehr klare Stücke sind, in denen dann auch vielleicht noch Insekten eingeschlossen sind. Solche Exemplare sind extrem wertvoll. Dazu kam dann auch noch eine wirklich so geniale Frage per Mail, und zwar von Flo. Er schreibt: Könnte es nicht sein, dass eine Mücke oder irgendwas ähnliches früher einen Dinosaurier gestochen hat, dann mit dem Dinosaurierblut herumgeflogen ist und in einen Bernstein eingeschlossen wurde? Und würde man dann nicht theoretisch die DNA eines Dinos haben? Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, meine Güte, ist das smart und kreativ. I love it. Theoretisch könnte das sogar sein. Also es könnte sein, dass eine Mücke ein heute ausgestorbenes Tier damals sticht und dann im Bernstein landet. Aber leider wäre diese DNA für uns dann nicht verwertbar, weil über diese zig Millionen Jahre zerfällt diese DNA chemisch. Also es bleibt von ihr leider keine verwertbare Information übrig. Das ist leider über so viele Jahre unmöglich. Aber die Idee ist total genial. Und die letzte Frage für heute kommt von Julina. Auch ein sehr schöner Name. Johnny, ich hatte als Kind oft eine Bernsteinkette an zum Schutz vor Zecken. Funktioniert das wirklich? Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Und es gab auch lange Zeit die Vermutung, warum das klappen könnte. Weil der Bernstein soll durch seine Reibung am Körper elektrisch aufgeladen werden. Das kann man sogar messen. Da findet eine kleine Ladung statt. Und die Theorie besagt, dass dann diese kleine Ladung dazu führt, dass um den Körper ein schwaches elektrisches Feld entsteht, das wiederum Zecken und andere Insekten fernhält, die halt keinen Bock haben auf elektrische Spannung. Doch heute wissen wir an der Stelle leider, rein wissenschaftlich betrachtet, passiert das nicht. Also diese Ladung, die der Bernstein so ganz, ganz minimal aufnehmen kann, die führt nicht zu einem elektrischen Feld, das einen irgendwie schützt. Wenn man also keine Lust auf Zecken hat, dann ist das, was einem da lange geraten wird, also entweder ein Anti-Insektenmittel, das die Kollegen fernhält, oder eben das Tragen von langen Klamotten, doch der wirkungsvollere Schutz. Und damit sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Heißt auch, es ist wieder Abstimmungszeit. Das ist so geil, weil wie mittlerweile seit über 70 Folgen entscheidet ihr, wie es hier jede Woche weitergeht. Und folgende 6 Vorschläge haben wir von euch besonders oft in den Kommentaren gelesen, also möchten wir sie euch vorschlagen. Nummer 1 ist erneut die Corona-Pandemie. Also nochmal, 2020 legt ein Virus die Welt lahm und es gibt zahlreiche Dinge, die man dazu besprechen könnte. Dann haben wir als 2. auch wieder erneut, wer war eigentlich Napoleon? Vom jungen Offizier zum Kaiser, der dann durch erhebliche Kriege Europa bis heute formt. Als 3. haben wir das Land China, müssen wir nicht viel zu sagen, ist eine der ältesten Hochkulturen der Welt, heute globale Supermacht, man könnte mal besprechen, wie es dazu kam. Als 4., das haben wir auch sehr häufig gelesen, jetzt auch schon häufiger in Abstimmung gehabt, haben wir die Geschichte der Formel 1. Seit 1950 kämpfen Fahrer in der Königsklasse um Sekunden und Titel. Man könnte mal auf die Entwicklung und die Geschichte eingehen. Als 5. finde ich persönlich auch sehr spannend, das Unternehmen Apple, also wie ein Garagen-Startup zum wertvollsten Tech-Konzern der Welt geworden ist. Und als 3. das Thema Eiszeiten. Also immer wieder befindet sich die Erde irgendwie in einer Kältephase. Dann hört man immer wieder, wir sind aktuell in der Eiszeit. Andere sagen, nee, das ist gerade eine extreme Warmperiode. Was ist denn jetzt Phase? Da könnten wir mal drauf eingehen. So oder so, ich glaube, jedes dieser 6 Themen würde in einer extrem spannenden Folge resultieren. Das ist so total cool, weil ich vor meinem inneren Auge stelle mir schon vor, so, okay, wie könnten wir es machen? Auf was könnten wir alles eingehen? Aber erstmal entscheidet ihr. Und zwar das Thema der nächsten Folge. Nächsten Sonntag, natürlich. Wann hören wir uns? Wie immer, um 23.59 Uhr. Ja, vielleicht auch mal um 58, vielleicht auch mal um 0.00 Uhr. Vielleicht sind wir mal eine Minute zu spät. Wie ihr merkt, das ist bestimmt schon mal passiert. Bis dahin, so oder so, verbleiben wir mit ganz viel Liebe für euch alle und for less knowledge, unfollow us oder so.
Fritz ist eine Produktion des RBB.